Jesus. Halleluja, Jesus, Name über all Namen. König über all Könige. Herrscher über jede Herrschaft. Wir loben und preisen dich, Jesus Christus, unser Erlöser. Du bist herrlich, dein Name ist verherrlicht. Halleluja. Wir wollen jetzt gerade weiter im Lob fortfahren. Einfach jeder in seiner Muttersprache. Wenn du den Herrn kennst, gib ihm ein Lob. Wir wollen zusammen einfach den Herrn erheben. Jesus, du bist wunderbar. Wunderbar sind deine Werke. Herr, nie lässt du einen im Stich. Wer deinen Namen anruft, wird gerettet. Von dir fließt Heilung, von dir fließt Heil, von dir fließt Segen und Wiederherstellung. Halleluja. Heilig, heilig ist der Herr. Halleluja. Danke, Jesus Christus. Halleluja. Ja, ganz herzlich willkommen hier bei uns in der Homebase, im Herzen der Stadt Zürich. Mein Name ist Hans-Jörg Stadelmann und ich möchte euch heute Zeugnis erzählen aus meinem familiären Umfeld, vor allem eins. Da bin ich noch ein bisschen am Gewackeln, wenn jemand noch einen Bierdeckel hat, wahrscheinlich nicht im Hosensack, aber 5 Liber oder etwas. Also, wir sind doch letzte mit dem Team im Schwarzwald gewesen. Könnt ihr euch erinnern, haben das Foto gesehen im Update. Und jetzt sind wir den Urwald anschauen. Wir haben ja einen Urwald in Europa, unter anderem in Deutschland. Den Bannwald, den Urwald. Und dann sind wir anschauen gegangen. Und im Vorfeld habe ich einen Förster gebucht, der uns den Wald zeigt. Und der war total begeistert gewesen. Also, der ist wirklich, ich könnte euch jetzt Geschichten erzählen über den Förster. Auf jeden Fall sind wir dann losgetraben und ich habe dem Team gesagt, nehmt gute Schuhe mit und so. Und selber bin ich in meinen blauen Turnschuhen gekommen. Weil, wenn es ums Wandern geht, ich tue immer ein Pärchen Schuhe ausrangieren und das sind nachher meine Wanderschuhe. Und er schaute so meine Schuhe an in der Gruppe und sagte, die sind alle super angelegt, Aber du, die kann ich eigentlich gar nicht mitnehmen. So. Aber weil ich sie ja buche dann und so, ist er dann gnädig gewesen. Und dann sind wir losgetrabt und durch den Urwald und alles ist super gewesen. Aber ich habe gemerkt, er hat wirklich recht gehabt. Weil etwa schon nach einer halben Stunde hat mir da der Fuß wirklich richtig angefangen wehtun. Ich habe natürlich niemandem etwas gesagt, ist ja klar. Und mit der Zeit, das hat sich dann so ein bisschen, das Tischli, gell, das ist okay, das gewackelt jetzt halt mit, das geht im Rhythmus. Kommt ein Neues über? Hammer. Denkst du, das können wir gerade am Herrn Mäder, das geben wir gerade am Herrn Mäder dann zum Entsorgen, hä? Oder flicken? Nein! Gnade! Genau. Auf alle Fälle, da kommt ja schon der Satz, danke vielmals. Auf alle Fälle hat sich das zugespitzt und in den letzten anderthalb Wochen habe ich am Morgen, wenn ich verwacht bin und abgestanden bin, barfuß, habe ich nicht mehr können laufen. Ich habe genau gewusst, warum. Wegen diesen Turnschuhen. Hätte ich doch nur gehört. Und das war wirklich blöd gewesen. Ich habe eigentlich auch niemandem etwas gesagt. Und sobald ich dann in die Socken und in die Schuhe reingegangen, ins Fussbett kam, ist das wieder super gelaufen. Und dann habe ich mal ein bisschen rumgedrückelt und dann hat es richtig geknackst, knorpelt. Und dann habe ich Anita gefragt, du, kann das sein, dass da am Fuß kann da etwas kaputt gehen überhaupt? Die sind ja sonst recht robust. Und dann hat sie wirklich das herausgefunden, dass dort wirklich etwas knackt. Und dann hat sie gebetet. Dann hat sie gebetet, hat ihre Hände auf meine Füße gelegt und ich habe gemerkt, das tut gut, da passiert etwas. Und ist der Hammer, der Schmerz ist einfach weg gewesen. Ich habe den Schuh abgezogen und ich meine, ich bin jetzt nicht barfuß, aber ich kann hüpfen auf einem Bein. Absolut null Problem. Ich einfach muss sagen, so genial ist unser Gott. Was für eine Quelle von der Heilung. Von der Heilung, oder? Heilung, Heilung, wo man eigentlich normalerweise zum Doktor geht und der würde, und dann am Schluss hätte ich noch eine Einlage. Hätte ich noch einen Fusssohle und dort beide goldige Nasen und der würde im Porsche rumfahren und ich würde hinken. Und der Herr hat es einfach so weggenommen und geheilt. Und das finde ich so absolut gewaltig, dass das ganz alltägliche Wunder mit Jesus Christus bricht rein in unser Leben, in unsere Familie rein. Unsere Schwiegermutter hat das auch mitbekommen, dass Gott heilt. Sie hat irgendetwas Schlimmes gehabt, am Rücken. Ich mag mich nicht mehr genau erinnern. Anita hat es gesagt, sie hat nicht mehr können posten gehen, sie hat nicht mehr schwer lupfen können. Und das bedeutet, in ihrem Haushalt steht alles still. Sie läutet an, wir beten als Familie. Und dann hörst du immer, ja, ich bin gerade am Testen und dann ist sie am Turnen und am Machen und Tun. Und sie ist einfach geheilt worden. Es ist so fantastisch und es berührt mich immer wieder aufs Neue, dass Gottes Heilung, Gottes Gnade, Gottes Segen, auch seine Heiligung und auch seine Heilung für unsere Seele, ist etwas für den Alltag. Es ist nicht irgendein spezielles Wunder, wenn ich mal, okay, jetzt will ich dem mal meine Gnade zeigen und tun ein Wunder, sondern es ist etwas, was einfach dazugehört zum Lebensstil von einem Jünger, weil Jesus Christus ist gekommen, um das Reich Gottes freischalten. Und jeder, der an den Sohn glaubt, wird errettet werden, wird ewiges Leben haben. Er wird Buße tun, er wird sich taufen lassen, er wird erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und das Reich Gottes ist in uns drin. Das ist absolut fantastisch. Und das ist ein Vorgeschmack auf das, was Gott wieder herstellen will, da in der Ewigkeit, wo wir heute werden darüber reden. Ich habe noch ganz am Anfang gesagt, die sechs Grundlagenlehren, im Grunde genommen ist es vom ersten Baum vom Leben, wo dort in Erscheinung tritt, im ersten Buch Mose, wo der Mensch Unabhängigkeit gewählt hat, wo er sich getrennt hat von Gott. Und was ist die Folge davon, wenn sich ein Mensch trennt von Gott? Tote Werke. Das Leben ist halt nicht mehr drin. Tote Werke passieren und die erste Grundlage lehrt, wie es der Exi mit uns durchgespielt hat, Umkehr von toten Werken. Und wie machen wir das? Durch den Glauben, der Aktion ist. Glaube ist Gehorsam, Vertrauen. Wer umkehrt und glaubt, der lässt sich taufen auf den Namen Jesus Christus, das sind die Waschungen. Der wird erfüllt mit dem Heiligen Geist und er tritt in Aktion, unter anderem durch seine Hände, weil er wird heilige Hände auflegen, Kranke werden geheilt werden, er wird das Evangelium verkündigen. Das ist die vierte Lehre. Führt in die Auferstehung rein, führt ins ewige Gericht rein, wo wir jetzt dran sind. Und dass ich mich da noch gemütlich einrichten kann und dass wir uns ein bisschen besser kennenlernen, untereinander. Erzählt euch euer Alltagswunder. Einfach das Letzte, was ihr erlebt habt. Wenn es nur zwei, drei Stunden zurück ist, erzählt das. Wenn es länger zurückgeht, erzählt das, was euch in den Sinn kommt. Euer kleiner oder grosser Alltagswunder, wo der Herr einfach eingegriffen hat und das Reich Gottes in und durch euch durch freigesetzt ist. Nehmt euch zwei, drei Minuten Zeit, sucht euch jemanden, vielleicht, wo ihr auch noch nicht so gut kennt. Und lass uns unser Alltagswunder teilen. Gudi! Wenn ich tauche in die Lehre von heute Morgen, und es ist mir voll bewusst, dass es wieder anspruchsvoll wird sein. Aber man kann ja die Podcast auch nachhören, man kann es abladen, man kann Zusammenfassungen schreiben, man kann Bibeln, und das ist eigentlich das Ziel, selber studieren. Und so sich das verinnerlichen. Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart. Du bist mitten unter uns. Du bist auferstanden in, du lebst in uns, mitten unter uns. Du bist auferstanden in uns. Wir loben und preisen dich. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir uns heute einfach versammeln dürfen und dein Segen soll mit deinem ganzen Volk sein, das auch jetzt sich trifft, das dich von Herzen sucht. Rüste du uns aus, red du zu uns im Namen Jesus Christus. Lass unser innerer Mensch gestärkt werden. Amen. Ja, die Lehre des ewigen Gerichtes. Wir haben gesehen, dass es zwei Auferstehungen gibt. Nämlich die erste vor dem tausendjährigen Reich für alle Gläubigen und die zweite vor dem ewigen Gericht für alle Toten, wie es heisst in der Offenbarung 20. Und so gibt es auch drei Schauplätze vom Gericht Gottes. Der erste Schauplatz ist der Richterstuhl Christus, wo alle Gläubigen unmittelbar nach der Entrückung oder dem zweiten Kommen, je nachdem, wie man es anschaut, werden von Gott gerichtet werden. Und der Richterstuhl Christi ist ein Lohngericht, das werden wir nachher noch kurz anschauen. Dann haben wir den Thron von der Herrlichkeit, das ist beim zweiten Kommen, wenn Jesus Christus zurückkommt, und wir haben den weißen Thron. Heute geht es ums 2 und ums 3, also eine kleine Repetition vom letzten Mal, der Richterstuhl Christi. Grundlage, dass du vor der Richterstuhl Christi kommst, ist deine Wiedergeburt, die Erlösung durchs Blut Jesus Christus. Es wird keine Verdammnis geben, sondern es wird eine Prüfung von deinen Werken geben und du wirst aufgrund von deinen Werken belohnt werden. Wir sind aber nicht im Dunkeln. Gott hat uns gesagt, wie er möchte, dass wir leben durch die Lehre von Jesus Christus. Und du tust den Willen von Jesus Christus, indem du erstens das wichtigste Gebot lebst. Das ist nämlich, lieb deinen Gott von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selber. Das ist das erste und das wichtigste Gebot, an dem sich das Gesetz und die Propheten knüpft. Und der zweite wichtige Auftrag, oder das zweite wichtige, das uns Jesus gibt, ist der Auftrag, nämlich, dass du den Auftrag wahrnimmst und dich aufmachst, deine Schuhe binden tust und zu Jünger machst allen Nationen. Beide sind eminent wichtig. Beide tragen dazu bei, dass du ein Leben kannst führen kannst, wie sich Gott das gedacht hat. Nur Nummer 1 wird nicht genügen und Nummer 2 ist ohne Nummer 1 nicht möglich. Und es ist ganz klar, dass wir da bei uns müssen den Auftrag völlig neu betonen und da sind wir ja auch fleissig dran. Also wenn du dir die beiden Sachen vornimmst und sagst, für das lebe ich, das ist das Wichtigste, alles andere kommt nachher. Und das heisst ja übrigens auch, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, Matthäus 6,33, dann wird euch dies alles zufallen. Also Menschen, die sich entschieden haben, die wiedergeboren sind und sagen, ich lebe für das wichtigste Gebot und ich lebe für den Auftrag, das sind in der Regel die Menschen, wo du Gottes Kraft, Gottes Segen, Gottes Power und Liebe findest. Und das bist du. Also liebe Church, haben wir uns eingespürt, bist auch dabei. Wer will für die beiden Sachen leben? Das wichtigste Gebot und der Auftrag. Ich segne dich im Namen Jesus mit Frucht. Halleluja. Weil der Herr sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, damit ihr hingeht und Frucht bringt, die bleibt. Johannes 15. Glory. Wir wollen jetzt die anderen beiden Gerichtsplätze anschauen. Das erste hat uns betroffen. Das ist in dem Sinn das Wichtigste für uns. Aber wir sollen auch wissen, was zu erwarten ist. Es wird das Ziel von der grossen Drangsal geben und Jesus Christus wird ein zweites Mal sichtbar erscheinen und er wird das ganze Regime vom Antichrist wird er besiegen und wird das Gericht an den Heiden vollziehen. Das Gericht an den Heiden ist in Matthäus 25 beschrieben und ich lese euch das ganz kurz vor, das sind also Menschen, die durch die Drangsalszeit durchgegangen sind. Matthäus 25, ab Vers 31. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden, wenn er zurückkommt. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet, und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke zu seiner Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit der Grundlegung der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen, ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen, ihr seid zu mir gekommen. Dann werden die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und wann dich gespeist oder durstig und wann haben wir dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt, der ohne Kleidung und ohne Kleidung und haben dich bekleidet? Wann aber haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Brüder von Jesus Christus, das ist auch das Volk der Juden. Das sind seine Brüder. Und in der grossen Drangsalszeit, wenn sich nochmal richtig alles gegen das Volk Israel und das Volk der Juden aufmacht, und auch gegen die Wiedergeborenen aufmacht, dann nachher werden die, die sich am Volk Gottes annehmen, die Brüder und Schwestern von Jesus Christus, denen, die den Willen von Gott tun, denen wird es angerechnet werden. Und sie werden das ewige Reich erben. Dann wird er zu den Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engel bereitet ist. Das ist der Feuersee, der in Offenbarung 22 kommt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich nicht gespeist. Jetzt geht alles, die ganze Katalog geht nochmal durch. Und sie sagen dann, Herr, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen? Und seine Antwort wird wieder sie: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden die ewige Strafe hineingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Also am Ende der Drangsalszeit werden alle Lebenden, alle Heiden, Völker werden nochmal vor dem Herr erscheinen. Und wir werden daran gemessen, wie sie am Volk Gottes gehandelt haben. Das ist die ganz grosse Linie. Wir können jetzt ins Detail hineingehen, was ist mit den Juden, die zum Glauben und so weiter und so fort. Aber wichtig ist, es sind Heiden und es sind Heiden, die den Willen von Gott da haben am Volk von Jesus Christus, was Juden und Heiden betrifft, die wiedergeboren sind. Und alle anderen werden, wie es da heisst, in die ewige Strafe hineingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Was mich fantastisch dunkt und für mich einfach eine riesen Ermutigung ist, immer wieder, wenn ich es lese, ist 2. Thessaloniker 2,8. Dort wird nämlich beschrieben, wie Jesus Christus dann den Antichrist wird besiegen und in Feuer, also in die Fangenschaft nehmen. Und das ist folgendermaßen. Ja, oh, zweite, habe ich gesagt. Ich bin da im ersten. 2,8. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, denn der okay. 2. Thessaloniker, Kapitel 2, Vers 8. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Jesus Christus wird bis im Zweiten kommen, den Satan mit dem Hauch von seinem Maul besiegen. Das sind Kräfteverhältnisse. Er macht einfach und es ist gelöst. Das ist der zweite Schauplatz vom Gericht. Und der dritte Schauplatz vom Gericht, den wollen wir jetzt anschauen, das ist der grosse weiße Thron. Das ist nämlich, nachdem die Gerechten, die Wiedergeborenen mit Christus werden regieren, 1000 Jahre lang, wird es ja da auch wieder Kinder geben. Die einen werden auf ein Steigsleib haben, die anderen nicht. Und da passiert auch wieder ein Abfall. Und da wird es auch wieder Menschen geben, die aber im Glauben sterben. Das letzte Gericht, das ewige Gericht, wird in der Offenbarung 20 beschrieben, ab Vers 7. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, oder ich lese ab Vers 6, glückselig ist und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und regieren mit ihm 1000 Jahre. Glückselig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung, weil über sie wird der zweite Tod keine Macht mehr haben. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen und wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben, den Gog und den Magog, und sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Und sie zogen herauf auf die Fläche des Landes und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt, das ist Jerusalem. Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen. Und das Tier ist der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Am Ende von diesen 1000 Jahren lesen wir, und das ist auch in den Propheten, ist das auch beschrieben, wie gesagt, es ist ein Überblick. Die das wenn tiefer studieren werden, viele, viele Stunden Zeit investieren. Und das werden wir nicht können in 60 Minuten abhandeln. Aber das sind Prophezeiungen vom Alten Testament, die genau auf den Moment hindeuten, dass nach diesen 1000 Jahren sich nochmals ein Aufbäumen von Satan wird ereignen und er wird dann von Jesus Christus mit dem Antichrist, also der Satan, der Antichrist und der falsche Prophet, werden in Feuersee geworfen werden, was heisst, sie werden von Ewigkeit zu Ewigkeit Tag und Nacht peinigt werden. Und dann geht es weiter, Vers 11, und ich sah einen grossen weißen Thron, das ist der dritte Schauplatz, und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Alles flüchtet. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet und das ist das Buch des Lebens und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus und die in ihm waren und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die bei ihnen waren und sie wurden gerichtet, jeder nach seinem Werk. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen, der Tod und das Totenreich sind im Feuersee geworfen worden. Also da ist eine kleine Randbemerkung, der Tod ist eine Person. Und wenn Jesus Christus sagt, die, die an mich glauben, werden den Tod nicht sehen, dann redet er nicht vom ersten Tod, vom lieblichen Tod, sondern er redet von der Person vom Tod. Und die, die eben wiedergeboren sind an Christus glauben, werden den Tod nicht sehen, weil auch der Tod wird in Feuersee geworfen werden. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Der weiße Thron, das dritte Schauplatz vom Gericht, redet davon, dass die Toten auferstehen. Aber es heisst nicht, dass die Toten lebendig werden, sondern die Toten werden auferstehen. Und die Menschen, die da auferstehen beim letzten Gericht, der allergrösste Teil wird im Feuersee in Ende. Es wird einige wenige Ausnahmen geben, wie zum Beispiel die Königin des Südens, oder Matthäus 12, 24 und die Männer von Ninive, die gerecht gewesen sind. Ich denke, da wird Gott, wir wissen es nicht genau, aber wir haben das letzte Mal über Römer geredet, wo aus Gewissen die einen freispricht, die anderen nachklagt. Da wird es Menschen geben, die vor Gott als gerecht empfunden werden, aufgrund von ihrem Lebenswandel, wo Christus weder gesehen noch gehört haben, aber sie werden qualifizieren für das Reich Gottes. Der allergrösste Teil von diesen Menschen hat sich aber gegen Gott aufgelehnt und hat sich ganz bewusst für ein Leben ohne Gott und gegen Gott entschieden. Und sie werden im Feuersee enden. Dann, anschliessend an das letzte Gericht, wo der Tod vernichtet ist, wo Satan vernichtet ist, wo seine Dämonen vernichtet sind, wo alles im Feuersee ist, dampfend und heiß wird das neue Jerusalem offenbar werden. Und das werden wir zusammen natürlich anschauen, weil das ist wirklich das Ende oder sozusagen der Anfang, aber das Ende von unserer Bibel. Vom Baum vom Leben bis zum Baum vom Leben und alles schön dazwischen verpackt. Die Liebesaktion, die Rettungsgeschichte, wie Gott den Menschen wieder hat wollen holen und am Baum vom Leben teilhaben will, ist in diesem Buch Ihnen beschrieben. Vorher möchte ich aber gleich noch auf ein Thema eingehen, wo ich nicht ganz einfach finde. Und zwar, was ist überhaupt Hölle? Und was ist der zweite Tod? Ich setze das jetzt in eine Klammer. Und es wäre natürlich einfacher gewesen, ich würde das alles auslassen. Gibt es keine Unruhe. Aber da wir ja als Church Brüder und Schwestern sind und auch gewisse Mündigkeit haben, will ich euch einfach mal meine Gedanken hineingeben. Meine Frage ist nämlich, ist der zweite Tod, der ewige Tod, die ewige Verdammnis wirklich gleichzustellen mit ewigen Qualen? Und ich persönlich habe meine Fragezeichen. Wenn man im Alter, wenn man in der Bibel schaut, die Begriffe anschaut, was ist überhaupt Hölle, was wird mit Hölle übersetzt, muss ich so sagen. Der Luther hat eigentlich schon mal grundsätzlich alles mit Hölle übersetzt gehabt. Dann haben wir zuerst mal den Scheol, die Unterwelt vom Alten Testament, Grab, Grube, die Welt der Geister der Verstorbenen. Belegstelle zum Beispiel 1. Mose 37. Es ist der Aufenthaltsort der Toten. Daniel 12,2 und viele, so unter der Erde schlafen liegen, also da ist die Rede vom Schlafen, werden aufwachen, etliche zum ewigen Leben, etliche zu ewiger Schmach und Schande. Auch da wieder, ewiges Leben oder ewige Schmach und Schande. Wir müssen verstehen, dass die Offenbarung im Grunde genommen zu weitesten Teil aus Zitat vom Alten Testament der Propheten besteht. Der Johannes hat da nicht einfach etwas völlig Neues abgezogen, sondern man kann die Offenbarung ziemlich gut zuweisen. Und auch da der Daniel redet schon über das. Als Testament, Unterwelt, man hat gewusst, wenn man stirbt, geht man in die Unterwelt und man hat den Ausdruck Schlafen gebraucht. Im Neuen Testament tritt an Stelle vom Scheol der Hades, im Grunde genommen ein griechischer Totengott. Und dort ist interessant, dass man bereits eine Zweiteilung erkennt zwischen Gerechten und Ungerechten. Und da tauchen für mich Fragen auf, die ihr vielleicht schon beantwortet habt oder vielleicht auch nicht. Und zwar im Lukas 16 haben wir die Geschichte vom reichen Mann und dem Lazarus. Und dort wird klar, dass es zwei Abteile gibt im Hades. Und zwar, es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, er Qualen litt, also offensichtlich Qualen bereits dort im Hades, sieht er den Abraham von fern und Lazarus in seinem Schoß und er rief, Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Jetzt entweder nimmt man das wörtlich oder man sagt, nein, das ist eine Symbolik. Ich nehme es wörtlich. Und es scheint so zu sein, dass im Totenreich, mindestens bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus Christus gestorben ist und selber noch mal im Totenreich war und die Gefangenen rausgeholt hat, die einen, dass zu dem Zeitpunkt Leiden möglich war ist oder dass Leiden möglich ist im Totenreich und dass die, die ungerecht sind, also muss irgendwo eine Vorselektion stattfinden, an einem anderen Ort gelandet sind, als eben einer, der gerecht war, wie zum Beispiel der Arme, der im Schoß von Abraham gelandet ist. Das sind einfach Beobachtungen und macht eure eigenen Beobachtungen. Das ist der Hades im Neuen Testament, das Totenreich. Und dann kommt die Hölle, die Gehenna. Und zum euch da eine Belegstelle geben, lese ich gerade mal aus Markus 9,43, wo Jesus Christus selber über die Gehenna redet und das Wort auch gebraucht ist. Markus 9,43. Und wenn dich deine Hand dich für einen Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab. Es ist besser für dich, dass du als Krüppel in das Leben eingehst, als dass du beide Hände hast und in die Hölle fährst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und das wiederholt Jesus Christus dreimal. Und sagt, es gibt einen Ort, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und das ist das, was wir grundgenommen logischerweise mit dem Feuersee identifizieren, wo dann schlussendlich der Satan und der Antichrist Propheten reingerührt worden sind. Und dort der ewige Pein leidet. Jetzt die Gehenna ist historisch, und das ist so, ist die Schlucht von Hinnom. Ich weiss nicht, Marcel, ob ihr da gewesen, ob ihr das gesehen habt. Südlich von Jerusalem. Und das ist eigentlich nichts anderes als eine Verbrennungsanlage gewesen. Es ist im Alten Testament, sind dort schreckliche Menschenopfer gelaufen, vom Ahas, vom Manasse, wo sie am Moloch Kinder dargebracht haben. Das war in dem Tal, dem Hinnom, südlich von Jerusalem. Und zur Zeit von Jesus war das Verbrennungsabteil, das wäre jetzt bei uns in Kalbrunnen Mar, oder das Hagenholz, wo es einfach permanent brennt. Und Jesus hat gesagt, hallo, es ist für dich besser, als, es ist für dich besser, wenn du eigentlich mit einer Hand rumläufst, das muss ich ja symbolisch gemeint haben, als wenn du in die Verbrennungsanlage kommst und einfach verbrennt wirst, wo der Wurm nicht stirbt. Oder? Also da haben wir im Grunde genommen einen Ort, wo Abfall verbrennt worden ist, wo wir mit dem Wort Hölle übersetzen. Ich bin persönlich ein bisschen skeptisch geworden bei der Frage ewige Qual oder ewiger Tod. Und zwar aufgrund von verschiedenen Aussagen, schon am Anfang im Genesis, was heisst, vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Das ist einerseits schon mal der natürliche Tod gewesen, das wissen wir. Es ist aber auch der geistliche Tod gewesen, das ist der Tod schon angekündigt worden. Wir haben im Alten Testament, zum Beispiel im Prophet Hesekiel, Kapitel 18, Vers 4, die Seele, die sündigt, soll sterben. Auch das kann man wieder auf beides beziehen. Und wir haben dann der Apostel Paulus, der sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und da ist es uns definitiv klar, dass es Tod ist. Und dann haben wir eben auch Aussagen von Jesus Christus, eben Matthäus 25, ewige Verdammnis. Oder auch andere Aussagen, wo Jesus sagt, die nicht dabei wären, wären an den Ort gehen, wo ewiges Heulen, also Heulen und Zähneklappern sein wird. Und dann haben wir, und all diese Stellen, also eben ewige Verdammnis, heisst für mich noch nicht, dass ich ewige Qual habe, sondern das heisst, dass ich ewig verdammt bin, dass es definitiv ist. Ewiger Tod heisst für mich noch nicht, dass ich ewig rösten. Übrigens, Moslem haben die Lehre sehr, sie haben über 300 Vers über die Hölle, wie auch die katholische Kirche. Und vielleicht habe ich das da für euch vorbereitet. Da noch einen kleinen Koranvers rauskopiert. Diejenigen, die nicht an unsere Zeichen glauben, die werden wir im Feuer brennen lassen. So oft die Haut verbrannt ist, geben wir ihnen eine andere Haut, damit sie die Strafe kosten. Wahrlich ist Gott der Allmächtige, Allweise, Qumran 4, 56. Aber wir haben eben auch interessante Sachen, wie zum Beispiel Johannes 13, die Deutung des Unkrautes. Also zuerst geht das Gleichnis vom Unkraut, was heisst, das Reich Gottes ist gleich einem Mensch, der einen guten Samen auf einen Acker sät, aber der Feind kommt und sät rein. Und dann am Tag heisst, lasst uns beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Ernte will ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen, bindet es im Bündel, dass man es verbrenne. Den Weizen sammelt in meine Scheune. Also da im Matthäus 13, wie auch im Alten Testament, ist sehr oft, auch im Maleachi übrigens, ist sehr oft die Rede vor, dass das Gottlose einfach verbrannt wird. Und auch da komme ich nicht den Eindruck über, dass das jetzt eine ewige Qual wird sein. Lass uns jetzt aber die Deutung lesen. Das wäre dann 13, Vers 42. Und werden der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und Gesetzlosigkeit verüben aus dem Reich sammeln und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Und wir tun ja das automatisch mit ewiger Qual in Verbindung bringen. Stimmt's? Oder? Man muss einfach mal fairerweise sagen. Und das macht man so, aber ist es dann auch wirklich so? Das ist eben meine grosse Frage. Es wird auf alle Fälle heulen und Zähneknirschen sein, wenn du in Feuersee geworfen wirst. Und die Gottlosen werden in Feuersee geworfen. Wenn ich jetzt aber zurückgehe in die Offenbarung, dann nachher haben wir da folgende Aussage. Und der Tod und das Totenreich wurde in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Und das wird als zweiter Tod angeschaut. Hingegen beim Prophet, beim Antichrist und beim Satan, beim Tier und beim falschen Prophet ist die Rede davon, dass sie von Ewigkeit zu Ewigkeit gequält werden. Von Äon zu Äon. Also das sind Zeitalter gemeint. Das sind Zeitalter gemeint. Und meine Frage in dem Innen ist halt eben schon, könnte es nicht sein, dass der zweite Tod wirklich Tod bedeutet? Der Sündensold ist der Tod. Weil das Ziel nicht unsterblich ist, das haben wir herausgefunden, das findest du nie in der Bibel, das ist eine griechische Lehre, das wissen wir. Und für mich persönlich würde das absolut viel, viel mehr Sinn machen, als dass wir würden in Ewigkeit im Neuen Jerusalem, wo wir nachher anschauen, und nebendran würden meine Verwandten gehütet und eine neue Haut wächst und sie werden gehütet und sie werden wieder burn, 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 eine neue Haut und das ewig, 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 ewig. Ewig, ewig, ewig. Was ist denn mit dem Wort, wo der Wurm nicht stirbt? Aus Markus 9, 43, ich schlage das gerade nochmal auf, dass wir da nochmal den Zusammenhang haben. Das ist die Stelle, wo Jesus sagt, hey, wenn dich dein Arm verführt zur Sünde, dann schneidest du ihn besser ab. Es ist für dich besser, als du einarmig reingehst, als dass du so in die Hölle kommst, in Gehenna. Eben. Markus 9 nochmal. Wer aber, und wenn deine Hand dich zum Anstoß der Sünde verführt, so haue sie ab. Es ist besser für dich, dass du als Krüppel in das Leben eingehst, als dass du beide Hände hast und in die Hölle fährst, Gehenna, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und da haben wir eben die Sache, dass der Wurm nicht stirbt, wo eigentlich auch wieder auf Ewigkeit wird deuten, stimmt's? Und wenn man jetzt das aber nachschaut, die Stelle kommt schon nochmal an einem anderen Ort vor, und wie ich euch vorher gesagt habe, dass sehr vieles aus dem Neuen Testament im Alten Testament zu finden ist, findet ihr nämlich das in dem letzten Vers vom Buch Jesaja, wo wir auch wieder eine Vorschau haben, Kapitel 66, ich lese da ab Vers 22, denn gleich wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor meinem Angesicht bleiben werden, neue Himmel, neue Erde, spricht der Herr, soll auch euer Same und euer Name bestehen bleiben, also ewig, ewig, ewig. So wird geschehen an jenem Neumond und an jenem Sabbat, alles Fleisch sich einfinden wird, um von mir anzubeten, spricht der Herr. Da redet ganz klar vom Neuen Jerusalem. Und man wird hinausgehen und die Leichname der Leute anschauen, die von mir abgefallen sind, denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer nicht erlöschen. Und sie werden ein Abscheu sein für alles Fleisch. Also hier haben wir wieder den Wurm, der nicht sterben wird, im Leichnam von den Leuten, die gestorben sind. Also dort haben wir wieder den Ausdruck, der Wurm, der nicht stirbt, und der nagt dort an den Leichnam umeinander. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, wahrscheinlich werden die aber in der ewigen Qual rein sein. Ich möchte euch mutigerweise einfach einen Denkanstoss geben. Ich weiss es persönlich nicht. Ich weiss es wirklich nicht, aber ich will euch anregen, dass ihr studiert, dass ihr leset. Ich will einfach so viel sagen, so gesichert, wie uns die ewigen Höllenqualen immer gebracht worden sind, ist es meiner Meinung nach nicht. Es kann gerade so gut verstanden werden, dass der zweite Tod, der ewige Tod, wirklich auch das ist, was sagt, nämlich ein ewiger Tod. Und du ausgelöscht bist, forever ausgelöscht, das ist ein ewiges Gericht, ein ewige Verdammnis. Du wirst nicht mehr gefunden. Und die leben und das ewige Leben haben, werden mit Gott in der Herrlichkeit sein. Für mich macht es keinen Unterschied, ob ich Menschen erreichen soll oder nicht. Sie ist auch immer wieder gebraucht worden. Wir müssen sie von der ewigen Höllenqualen reden. Ich kann euch sagen, es wird wehtun. Jesus sagt, es wird wehtun. Es ist Höhlen und Zähne klappern. Der Feuersee ist heiss. Es wird schlimm sein. Es wird Pein sein. Aber es ist für mich eine Frage, wie lang wird die Pein sein? Das ist offen. Das werde ich euch mitgeben, zum selber studieren. Und es wird Verfechter von der Hölle geben. Und es wird Verfechter vom zweiten Tod geben. Wo ich ganz sicher bin, dass es keine Allversöhnung wird geben. Das wäre nachher nochmal ein Schritt weiter. würden sie sagen, von Äon zu Äon, die werden nachher alle wieder mit Gott zusammengeführt. Das kann man absolut nicht herauslesen. Man kann aber herauslesen, dass der zweite Tote tot ist. Und für mich, und jetzt gebe ich einfach noch einen persönlichen Insight rein, für mich hat gerade diese Serie von der Grundlagen haben meine zwei ganz grossen Stolpersteine, die ich am Evangelium gegenüber habe, einfach nochmal weggeputzt. Und der erste ist nämlich, was ist mit diesen Menschen, die nie von Jesus gehört haben? Und das haben wir gehört, ich glaube, in der Lektion 1 über das ewige Gericht, dass Gott den Menschen wird richten nach dem Stand von seiner Erkenntnis. Und das ist für uns hier im Westen ganz sicher, dass Jesus Christus Opfer ist. Da werden wir nicht drum herumkommen. Und er wird uns richten nach unseren Taten und nach unserem Glauben, wie schon beim Abraham passiert ist. Und es ist durchaus möglich, dass irgendeine Person in irgendwo von irgendwann irgendwie sich entscheidet, den ewigen Schöpfer anzubeten und auf das Gesetz hören tut, auf das Gewissen, das Gott eingepflanzt hat. Das könnt ihr im Anfangsrömer nachlesen. Das finde ich ganz, ganz eine wichtige Erkenntnis. Wer das ist, wie viel und wo, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, unser Gott ist wirklich gerecht. Und auch wir werden am Stand von unserer Erkenntnis gemessen. Und wie gesagt, unsere Aufgabe ist erstes Gebot und lebt unbedingt den Auftrag. Und wenn natürlich dann ein Christ, oder, der findet, Auftrag ist Leistungsdruck, ist nichts für mich, ich muss keinen Jünger machen, ist gar nicht nötig, ich muss weder heilen noch Dämonen austreiben noch taufen, das ist für die anderen, steht er vielleicht dann blöder da als einer, der vielleicht den Namen Jesus nie gehört hat, aber das bisschen, was er gehört hat, hat er wirklich auch gelebt, oder? Ist unser Gott gerecht? Ja, er ist es. Das Zweite ist halt wirklich auch mit der ewigen Qual. Ich habe jetzt zum Beispiel Familienmitglieder verloren. Die Vorstellung ist unerträglich, dass mein Vater täglich gehütet wird und wieder von neuem verröstet wird. Ist unerträglich. Ich bringe es offen gesagt nicht ganz zusammen mit dem Gott von der Gnade, weil es halt in eine Rache hineingeht, oder? In eine Rache, die dann eben ewig, ewig ist, oder? Und von dem her gesehen bin ich sehr, sehr froh und ich habe mich wirklich eingehend mit dem befasst und ich gebe euch nur das Cookie rein, ihr müsst selber studieren. Es ist nicht abwegig zu glauben, dass der zweite Tod der ewige Tod ist und dass es wirklich tot ist. Und wenn es so ist, ich hätte noch mehr Freude. Ich will mich noch mehr freuen. Gut, he? Also ich stehe da, gell? Und könnt euch Steine werfen, wenn ihr wollt. Aber ich muss es sagen, ich habe es mega rausgezögert. Ich habe mich erst heute Morgen dafür entschieden. Weil ich weiss, natürlich. Das Ziel jedoch von der Lehre vom ewigen Gericht ist, dass Gott sein Volk wieder zusammenführen kann. Das Ziel vom ewigen Gericht ist nicht so sehr die Bestrafung des Bösen, wo wird passieren, das Böse wird eliminiert, ausgelöscht, es wird nicht mehr gefunden sein. Aber es ist nicht das, wo Gott darauf einzielen tut, sondern das letzte Kapitel in der Bibel ist das, was Gott von Anfang an hat wollen umsetzen. Und da geht es eben ums neue Jerusalem, um einen Ort, wo Gott mit uns Menschen zusammen ist. Und ich lese vor, ab Kapitel 21, «Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet für ihren Mann, eine für ihren Mann geschmückte Braut. Das neue Jerusalem ist Braut für Jesus Christus. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz, noch mehr, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, dem wird alles, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber, die Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und Mörder und Unzüchtigen, Zauberer, Götzendienst und alle Lüger, ihr Teil wird in dem See sein, der vom Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Schwefelsee ist real, gibt's. Alle werden dort reinfliegen, wo sich gegen Gott auflehnen. Und da wird es nochmal genannt, dies ist der zweite Tod. Und ob der Tod ewig ist oder ob der Tod nicht wirklich tot ist und du ewig leidest, ich kann es dir nicht beantworten. Und es kamen zu mir einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen hatten, mit denen die sieben letzten Plagen gefüllt waren und redete mit mir und sprach, komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes zeigen. Und jetzt beschreibt er die Stadt, wie sie gross ist, wie sie wunderbar ist. Und ihr dürft das selber lesen. Und ich picke da einfach noch ein, zwei Vers raus. Und einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr, Gott der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht mehr der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchten ist das Lamm. Und die Heidenvölker, die gerettet wurden, werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen. Halleluja. Und da fragt ihr euch ganz am Anfang bei der Schöpfung, woher ist denn das Licht gekommen, wenn die Sonne noch nicht da war? Gott selber hat geschonen. Und von Anfang, vom ersten Kapitel bis zum letzten Kapitel, geht es einfach darum, dass Gott sein Volk kann sammeln kann. Unser Gott, Vater, der uns so lieb hat, dass er uns einfach will, gut zu tun. Und er hat dir und mir den freien Willen gelassen, damit wir uns freiwillig aus Liebe zu unserem Gott bekennen. Zu ihm, der von Anfang an war und am Schluss wieder wird sein. Sichtbar für uns alle. Kapitel 22. Und er zeigte mir einen reinen Strom von Wasser des Lebens. Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes des Lammes. Und in der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom von dieser und jener Seite aus war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Früchte gibt, jeweils eine und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Halleluja. Jawohl, meine Lieben, das ist die Lehre vom ewigen Gericht. Jeder Mensch wird sich von Gott müssen verantworten. Es gibt nichts Verborgenes. Gott sieht alles, er weiß alles und er wird alles ans Licht bringen. Es gibt die Möglichkeit von der Vergebung, dass du gerettet wirst durch das Blut von Jesus, weil er hat sein Leben gelassen. Er ist ein Opferlamm geworden, er hat sein Leben am Kreuz gelassen. Sein Blut ist geflossen. An der Stelle von Jesus hättest du und ich müssen hängen. Gott selber hat die Strafe auf sich genommen, hat den Fluch getragen, damit wir Frieden haben. Das ist das Erlösungswerk. Das Blut von Jesus ist gleichzeitig das Blut vom neuen Bund. Und der neue Bund ist nicht wie der alte Bund auf Steintafeln geschrieben, Gesetz auf dem Steintafeln, wo du musst halten musst, sondern der neue Bund ist von Herz zu Herz, weil der Heilige Geist dir seine Gebote ins Herz geschrieben hat. Durch das Blut von Jesus Christus. Wenn du das Opfer von Jesus Christus annimmst und an ihn glaubst, sind deine Sünden vergeben. Und Jesus sagt, als Zeichen von deinem Glauben, als Teil von dieser Wiedergeburt, lass dich taufen. Jesus Christus selber hat sich taufen lassen. Du gehst in den Tod hinein, du gehst unter Wasser und unter Wasser passiert etwas. Dein alte Wesen stirbt. Darum sind Christen mit Jesus begraben, gestorben und begraben. Und du verstehst und der Heilige Geist kommt auf dich und befähigt dich, ein Leben zu leben, das Gott ehrt. Und das ist ein Angeld, das ist ein Pfand, wie es im Wort Gottes heisst, auf das, was Gott will machen. Aber das Reich Gottes lebt jetzt schon in jedem, der umgekehrt ist von seinen Sünden. Tote Werke verlassen hat, an Jesus Christus glaubt, sich getauft hat auf den Namen Jesus Christus, erfüllt worden ist mit dem Heiligen Geist. Seine Hände heilen, die Auferstehungskraft ist in ihm. Und er muss keine Angst haben vor einem ewigen Gericht. Und das Volk ist jetzt schon unterwegs. Und das Volk bist du, das Volk soll zunehmen. Und es wird vervollständigt werden, wenn die letzte Kulisse fällt und das letzte Gericht stattgefunden hat und Gott selber unter uns wird sein und wir keine Sonne mehr brauchen, weil unser Gott selber ist unser Licht. Und wir werden mit ihm vereint sein in Ewigkeit. Es wird kein Ende haben und es wird einfach herrlich werden. Und das Paradies wird weder langweilig sein noch öde, sondern es wird einfach das, was du am allerliebsten machst, das wirst du einfach ewig, ewig und noch 100'000 andere Varianten davon wirst du können machen und du wirst im Licht von Gott sein und du wirst total gereinigt sein. Und wenn du Gott begegnen tust, wenn du auf ihn schaust, wenn sein Licht auf dich scheint, dann wirst du immer wieder erneuert werden mit ewiger Freude. Und es wird einfach ein Jubel sein. Und Gott kommt ans Ziel. Halleluja. Glory, glory. Amen. Halleluja. Auch heute möchte ich den Aufruf machen. Wenn du da bist und weißt, dass du nicht wiedergeboren bist oder unsicher bist, ob du erneuert bist, ob du im neuen Bund läufst oder nicht im alten Bund läufst oder gar keinen Bund, bitte geh in die PlayStation. Da wird jetzt gerade das Licht angehen und eine kleine Tafel wird rauskommen. Oder red mit der Person, die dich mitgebracht hat. Das ist die Möglichkeit, heute von neuem geboren zu werden. Indem dass du deine Sünde bereust, Erkenntnis hast von deinen Sünden und umkehrst, 100%ig umkehrst. Kannst du heute Nachmittag getauft werden auf den Namen Jesus, erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und wirst als Jünger unterwegs sein. Halleluja. Oh Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort, wo es einfach auch Offenbarung gibt, was es wird sein. Und gib du auch Aufschluss her auf Sachen, die wir noch nicht verstehen oder die ich noch nicht verstehe, die offen sind. Danke, dass wir das einfach auch dürfen zurückgeben zu dir, Jesus, im vollen Wissen, dass du gerecht, wunderbar und heilig bist. Vater, ich bitte dich, dass du deine Jünger neu stärkst, dass du uns erfüllst mit dem Heiligen Geist. Und dass jeder von uns im neuen Bunker unterwegs ist, als ein Jünger. Und dass wir die Ernte reinholen können ins Haus vom Vater. Da flehe ich darum an, um eine fruchtbare Woche um gelingen, Jesus. Bitte ich aber auch um Überführung her, dass dort, wo Sünde noch hindert, wo ja, Menschen vielleicht auch in einer falschen Sicherheit leben, aber gar noch nicht die Werke haben, die der Heilige Geist macht, dass da Umkehr passieren kann, im ganzen Land, überall. Ich danke dir, Jesus Christus, wir beten dich an. Amen.
Der Geist und die Braut, sie sprechen Gott.